Tja, heute Nachmittag haben wir jetzt das eigentliche Thema Shofar. Aber das andere, was Rosemarie heute Morgen gebracht hat, ist mir wichtig geworden. Und ich bin sehr froh, dass Rosemarie diesen Part übernommen hat. Weil das Shofar alleine war bei mir in Gefahr, wirklich müßig zu werden und zu einem Götze zu werden. Und da bin ich jetzt Gott sei Dank wieder auf den richtigen Weg gekommen. Ich weiß nicht, warum Gott mir den Auftrag gegeben hat, das Shofar, mich damit zu befassen, aber ich nehme es an, dankbar an. Er wird schon was dabei gedacht haben. Gut, fangen wir mit an. Was ist ein Shofar? Wo kommt das Wort Shofar erstmal her? Das Wort Shofar selber stammt aus dem Hebräischen und kommt von dem Wort Widerhorn. Ist also ein hebräisches Wort. Und wer jetzt in der Bibel nachschaut, und vielleicht habt ihr es auch schon getan, nach dem Wort Shofar suchen, wird ein Problem haben. Ich kenne nur eine deutsche Übersetzung, wo das Wort Shofar vorkommt. Alle anderen benutzen andere Wörter. Und da habe ich exemplarisch mal 3. Mose 25,9 herausgefunden. Ich könnte mir mal sagen, was steht in eurer Bibel in der Stelle 3. Mose 25,9? Welches Wort verwendet ihr? Ein Lärmhorn, dann hast du eine revidierte Elberfelder. Dieter, was hast du? 25,9. Signaltrompeten. Hast du eine Hoffnung für alle? Das ist nämlich so. Die Einheitsübersetzung sagt Signalhorn, die gute Nachricht sagt Widerhorn, die Elberfelder sagt Lärmhorn, die Bruns und die Menge sagt Lärmposaune, die Luther sagt Posaune, die Hoffnung für alle Signaltrompete, die Stuttgarter sagt Jubelhorn und die neue revidierte Schlachter sagt Schofarhorn. Ja. Und die Schlachter 2000. Und ja, wenn man jetzt ein deutscher Bibelleser ist und vergleicht verschiedene Übersetzungen, er kann fast nicht glauben, dass eigentlich ein dasselbe mit gemeint ist, eben das Shofar. Und ja, das war ist einer der Gründe, warum das Shofar verborgen war. Ein anderer Grund ist, es werden in der Bibel andere Dinge verwendet und mit Horn bezeichnet. Zum Beispiel die vier Hörner des Altares. Ne, hat mit diesem Horn überhaupt nichts zu tun. Ne, das sind einfach die vier Eckpfosten des Altares. Die vielen Hörner bei Daniel kennen wir auch. Da ein Horn zwischen sieben und so weiter. Und das eine Horn bricht ab und so. Hat auch mit diesen Hörnern direkt nichts zu tun. Eine andere Bedeutung ist noch, das sehen wir im 1. Samuel 2,1 beim Gebet der Hanna. Der Hanna, habe ich jetzt irgendwo, ist 1. Samuel 2,1. Ich gehe mal gerade mal aufschlagen. 1. Samuel 2,1. Rosi? Ja.
Und Hannah betete und sprach: Mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde und ich freue mich über deine Hilfe.
Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Es sind zwei Bedeutungen drinnen. Denn eine Bedeutung ist, ich bin bedrückt, ich bin traurig und der Herr richtet mich wieder auf. Der Herr hebt mich wieder auf, führt mich auch aus der Depression heraus. Und eine andere Bedeutung ist, wenn wir das Horn blasen, wenn ein Heer aus dem Krieg zurückkam, geschlagen wurde, besiegt wurde, dann haben die Bläser in Beerdigungshaltung die Hörner geblasen. Ne? Jetzt erhöht der Herr mein Horn. Ich blase zur Ehre Gottes und stehe, bin ganz anders. Bin erhöht, meine Haltung ist anders. Meine Haltung ist wieder positiv. Das heißt also, einmal bringt Gott mich zu Ehren, er bringt mich aus dem Staub hervor und zum anderen lässt er mich wieder aufrecht leben. Ne? Und das sind also jetzt noch andere Bedeutungen für das Wort Horn. Ne? Also ist das Wort Horn auch nochmal in sich selber verborgen gewesen. Ein weiterer Grund ist, viele Jahre war Israel, die hebräische Sprache, ja überhaupt kein Thema. Es war also Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man fast sagen, die hebräische Sprache verschwunden. Auf einmal ist wieder da. Und damit ist auch das Wort Shofar wieder da. Ne? Und Israel viele Jahre auch lang kein Thema. Ne? Auf einmal ist es wieder da. Und ein anderer Punkt, denke ich, der wird mit einer der Hauptpunkte sein, ist das Bild aus der jüdischen Hochzeit. Wer kennt die jüdische Hochzeit, die Symbolik der jüdischen Hochzeit? Okay. Bei der jüdischen Hochzeit ist ja die Verlobung und dann geht der Bräutigam weg und bereitet das Heim vor, das Zuhause vor für das Ehepaar. Und irgendwann bekommt er dann von seinem Vater den Auftrag oder die Erlaubnis, jetzt kannst du deine Braut heimholen, nach Hause holen. Und das ist ja alles eine Symbolik für auch auf Jesus. Und das heißt ja an verschiedenen Stellen, Jesus ist gegangen, uns eine Stätte zu bereiten. Er ist unterwegs, der Bräutigam ist gegangen. Und es heißt ja oft in der Bibel, Jesus ist der Bräutigam wie die Braut. So, und wir sind jetzt in einer Situation, denke ich, wo Gott, der Vater, dem Bräutigam Jesus den Auftrag gegeben hat, geh und hole die Braut. Wir sind genau in dieser Zeit. Und was passiert in der jüdischen Hochzeit, in der auch heute noch, wenn sie praktiziert wird? Was passiert, wenn der Bräutigam losgeht? Erstens rennt er nicht schnurstracks schnellstmöglich, sondern er lässt auch der Braut etwas Zeit. Die Braut ist zwar vorbereitet, die hat sich reingehalten und alles vorbereitet, mit dem Licht vorbereitet, aber sie muss aber auch ein bisschen Zeit haben, sich schön zu machen. Sie muss das Hochzeitskleid anlegen und sich schminken und Frisur und so weiter. Das heißt, sie braucht auch etwas Zeit. Und diese Zeit ist, wenn der Freund des Bräutigams dem Bräutigam vorausgeht und sagt, der Bräutigam kommt. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Er ist unterwegs. Und der Freund bläst das Schofar. So, wir sind also jetzt in der Zeit, wo Jesus als Bräutigam unterwegs ist, die Braut zu holen. Die Braut hat noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Und dann wird der Bräutigam kommen. Und der Freund des Bräutigams, ich denke, das ist unsere Aufgabe, auch mit unserem Dienst Prepare the Way, vorzubereiten. Die Gemeinde aufzurufen. Hier Leute, macht euch bereit. Jesus kommt bald. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es ist knapp davor. Viele Männer und Frauen Gottes in der Welt sagen, es ist Endzeit, es ist bald soweit. Natürlich weiß keiner genau, wann es ist. Aber es ist nicht mehr lange. Und es gibt viele, die glauben, dass es noch in unserer Generation sein wird. Klar haben sie das vor 2000 Jahren, Petrus und Paulus haben das auch geschrieben, er kommt bald. Aber die Zeichen der Zeiten gibt, was in Israel jetzt passiert, ist Zeichen dafür, dass es wirklich knapp davor ist. Die Anschläge in London. Wir sind in der Endzeit. Das, was in London passiert, ist genau Vorbereitung für all das, was kommen wird. Und so denke ich, bin ich absolut sicher, wir sind in dieser Zeit, wo der Bräutigam schon losgegangen ist, um die Braut zu holen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange er braucht, um da zu sein. Aber er ist unterwegs. Und wir, wie mit dem Schofar, wir blasen jetzt, nicht vor 150 Jahren oder 200 Jahren, sondern jetzt blasen wir. Der Bräutigam kommt, macht euch bereit. Und das ist einer der, denke ich, der Gründe, vielleicht der Hauptgrund, dass der Schofar jetzt wieder aktuell ist. Ja, und wo kommt das Schofar her? Das Wort Widerhorn sagt es schon, es kommt vom Widerhorn. Das erste Mal, wo das der Widder quasi erwähnt wird, in dem größeren Zusammenhang, ist bei Abraham. 1. Mose 22,9, wo Abraham den Isaak opfern sollte. Und im letzten Moment heißt es dann, brauchst es nicht. Nimm stattdessen den Widder, der im Gebüsch hinter dir sich mit den Hörnern verfangen hat. Und somit ist diese Bibelstelle und auch die Situation ein Symbol für Gehorsam geworden. Das Schofar ist auch ein Symbol für Gehorsam. Gehorsam und Ergebenheit von uns Menschen gegenüber Gott, Gottes Wort. Abraham war gehorsam, war bereit, seinen Sohn, einzigen Sohn zu opfern. Und so, man sagt ja immer wieder, wenn du etwas untersuchst, wie wichtig es in der Bibel oder im Reich Gottes ist, schau nach, wann es zum ersten Mal erwähnt wurde und schau nach, wie oft es erwähnt wurde. Ne? Das Schofar zum Beispiel ist das meist erwähnte Instrument in der Bibel, wenn man es als Schofar erkennt, bei den vielen Funktionsbezeichnungen, die das Wort bekommen hat. Lärmhorn ist eine Funktionsbezeichnung, kein Symbol für Schofar. Signaltrompete, Jubelhorn, ne? Das sind Funktionen, weil die Übersetzer nicht wussten, wie sollten sie beschreiben. Ne? Und da haben sie einfach eine Funktion reingenommen. Ne? Okay. Und so schauen wir dann nach, wann ist das erste Mal, das war eben bei Abraham. Widerhorn. Vielleicht hat Abraham ein Widerhorn mitgenommen als Erinnerung an die Situation. Das ist jetzt hypothetisch denkbar. Er hat auf jeden Fall, es steht nicht in der Bibel, dass er mitgeblasen hat. Irgendwann haben die Israeliten auch angefangen, mit dem großen Horn zu blasen. Also Widerhorn ist dieses kleine Horn und das große Horn ist das Horn von einer Antilope. Wird auch Yinomite teilweise genannt, Yinomite-Horn, Yinomite-Schofar. So ganz genau weiß ich noch nicht genau, wo der Name Yinomite herkommt. Es gibt einen Stamm aus dem Jemen, die haben das benutzt, die haben es geblasen. Ob sie die ersten waren, weiß ich nicht mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht mit Sicherheit, wann das erste Mal in der Bibel das erwähnt wird, weil es nicht differenziert. Man kann nicht in der Bibel erkennen, ob ein kleines oder großes Horn verwendet wird. Zum Beispiel, wir kennen alle die Stelle von Jericho, wo sieben Priester das Schofar geblasen haben. In den meisten Übersetzungen steht Widerhorn. Aber wenn man Bilder sieht, irgendwelche Bilder von Jericho, die blasen fast alle auf großen Hörnern. Und wenn man auch die Tradition sieht, Priester gehen eher gemächlich und ruhig und würdevoll und können dabei in aller Ruhe ein großes Horn blasen. Aber Krieger, wie zum Beispiel Gideon und seine Krieger, die können nicht mit so einem großen Horn lautlos im Wald sich an den Gegner ranpirschen, um dann das Horn zu blasen. Die werden so ein kleines gehabt haben. Also geht man davon aus, dass Krieger ein kleines Horn und Priester ein großes Horn geblasen haben. Aber trotzdem steht bei Jericho Widerhorn bei den meisten Übersetzungen. Also es ist fast nicht zu erkennen, welches tatsächlich geblasen wurde. Und ich habe mich aber lange Zeit damit beschäftigt, was ist tatsächlich so. Ne? Bis ich irgendwann mal gehört habe von eine Frau, die bei mir im Seminar war, und sie sagte, Gott hat ihr gesagt, es ist egal. Es ist für den geistlichen Effekt und für den geistlichen Zweck egal, ob ich das kleine oder das große Horn blase. Und haben schon aufgehört zu suchen. Es ist einfach, ein Schofar ist für einen eine geistige Waffe, die im geistigen Dienst verwendet wird. Und große und kleine ist dann nicht so wichtig. Zweckmäßig ist, wenn ich im Lobpreis das Horn blasen möchte, sage ich, nimm dein großes Horn. Mit einem großen Horn kann man besser blasen, gezielter blasen, genauer blasen. Mit kleinen Horn, die sind in ihrem Ton unklar, nicht so einen klaren Ton wie ein großes Horn. Das habe ich lange Zeit auch immer wieder gesagt, verwende beim Lobpreis ein großes und ansonsten ist egal. Aber dann hatten wir ein Seminar, da war ein Lobpreisleiter dabei, der konnte auf einem kleinen Horn so wunderbar blasen, dass ich mal meine Meinung revidieren musste. Und ich sage, also man kann auch das Kleine im Lobpreis blasen, aber da muss man wirklich ein Könner im Blasen sein. Ne? Okay, aber so wächst auch unser Wissen Stück für Stück. Ne? Das große Horn stammt von einem Kudu. Kudu ist eine Antilopenart, die es heute eigentlich nur noch im Süden, im südlichen Bereich von Afrika gibt. So sieht er in etwa aus. Achso, Entschuldigung. Weil die Schafe sind so. Hier sind noch ein paar andere Bilder. Die habe ich von geschossenen Kudus aus dem Internet rausgeladen. Die sind wirklich schon größer wie. Ja, also. Ja, wenn man so ein Horn mal sieht, sich vorstellt, es sind zwei Stück am Kopf vom Tier, das wird kein Schaf mehr sein. Ne? Ja. Und ich habe einen Bericht gefunden über den Kudu, und da wird er als ein königliches Tier bezeichnet, also wirklich ein schönes Tier. Ja. Ja.
So wirkt er gar nicht so. Man kann es sich nicht drunter vorstellen, aber ein Mensch,
das ist ganz anders. Ja. Aber es gibt auch die Tiere, gibt auch größere und kleinere Tiere. Ne? Wir haben im Zoo von München haben wir einen gesehen und der sah relativ harmlos aus. Da war kein ausgewachsenes Tier. Also waren nicht so Apparate wie da auf den Bildern. Und dann gibt es in der Bibel noch andere Blasinstrumente, und zwar in 4. Mose 10 beschrieben. 4. Mose 10, da bekommt Mose von Gott den Auftrag, Silbertrompeten herzustellen. Die Silbertrompeten sahen wahrscheinlich so ähnlich aus wie diese hier. Genau, das kann man schon Signaltrompeten sagen. Und ich bin noch nicht so ganz informiert darüber, wie diese Signaltrompeten im Verhältnis zum Schofar einzuordnen sind. Es sind keine Schofare. Schofare, das haben die Juden mal wirklich gesetzlich festgelegt, sind gekrümmt. Gekrümmt wie eben ein Kuduhorn oder ein Widerhorn. Und das ist auch ein Horn von einer Antilope, aber von einer Oryx-Antilope. Und das ist für mich ein gerades oder fast gerades Horn. Und gerade ist für mich eher ein Zeichen von Stolz. Und da ein Schofar gekrümmt sein soll, ist das für mich kein Schofar. Es ist ein Horn, mit dem kann ich blasen, kann ich gut blasen, aber es ist kein Schofar. Und genauso wenig ist für mich ein Rinderhorn ein Schofar. Und du hast jetzt erzählt, da hat man mit Büffelhörner geblasen, die würde ich nicht als Schofar bezeichnen. Weil dieses Rinderhorn oder Rinderhörner erinnern an das goldene Kalb in der Wüste. Und da sind einige tausende Menschen gestorben in dem Zusammenhang mit den. Und darum wird kein Rinderhorn als Schofar genommen. Man kann damit auch blasen, auch kein Problem. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht als Rinderhorn, als Schofar benutzen. Ich habe, wie ich im Krankenhaus war, und Rosi hat mich besucht und wollte ihn nochmal, wie sie wegging, noch zuwinken. Aber Rosi hat schon geradeaus, was hatte ich genommen? Eine Gießkanne, habe auf eine Gießkanne geblasen. Sie hat gleich erkannt, wer da Krach macht. Ich kann auf eine Gießkanne blasen, aber das ist für mich kein Schofar. Das heißt, Geräusche machen kann ich auf vielen Hörnern, auf vielen Gegenständen. Ne? Zum Beispiel. Ne? Aber für mich ist das Schofar wirklich auch eine heilige Sache. Und darum, solange mir Gott nichts anderes sagt, beschränke ich mich auf Widerhorn und Kudohorn als Schofar. Was ist jetzt das Besondere am Schofar? Ich habe es eben schon angedeutet, wir sollen in der Bibel nachschauen, als Christen schauen wir in der Bibel nach, eben wann und wo und in welchem Zusammenhang wird das Schofar verwendet und können daraus erkennen, wie wichtig ist Gott, wie wichtig ist dem Urheber der Bibel das Wort oder das Schofar selber. Und das erste Mal, wo man den Schofar-Klang gehört hat, war am Berg Sinai. Genau das, was ihr da mal nachproduziert habt. Am Berg Sinai wurde Blitzer und Donner und in 2. Mose 19 ist das. In Vers 16 bis 19. Ich lese vielleicht mal. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen auf dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Und so weiter. Jetzt, ja gut, Hörnerschall und so weiter, Berg Sinai. Wer hat auf dem Berg geblasen? In Vers 13 steht, es darf kein Mensch und kein Tier auf dem Berg. Wer bläst vom Berg das Horn? In verschiedenen Übersetzungen kann man nachschauen jetzt, manche steht auch wieder Posaune und Trompete und Hörner, Hörnerschall, Widerhorn. Und wer hat geblasen? Es kann nur Gott gewesen sein. Und ich habe eine Frau gesprochen, die hat mir erzählt, sie hatte eine Vision und diese Vision hat sie gesehen und gehört, wie Gott das Schofar geblasen hat. Muss also eine gewaltige Vision gewesen sein. Und das war für mich dann letzte Bestätigung. Gott hat auf dem Berg Sinai das Schofar geblasen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch im 3. Mose 25, 9, die Stelle, die ich vorhin erwähnt habe, und in Joshua 6, 5, wie Gott Menschen den Auftrag gibt, mit dem Schofar zu blasen. Er sagt ihnen, wann, wie, wo, wofür, zu welchem Zweck. Sagt er ihm genau, was zu tun ist mit dem Schofar. Und das dritte ist jetzt die Propheten. Die Propheten haben es teilweise eingesetzt, zum Beispiel Nehemia. Er hat gesagt, wenn ihr das Schofar hört, kommt her zu mir, Gott wird für uns streiten. Also war es eine Art Sammelruf. Ne? Aber auch die anderen Propheten, Jesaja, in Jesaja 18, Vers 3, Jeremia 6, 17, Ezekiel 33, 3, Joel 2, 1, alles Bibelstellen, wo Propheten, ich habe immer jetzt nur einen Vers rausgenommen, es gibt noch mehr Verse von den verschiedenen Propheten, wo Gott mit den Propheten zusammen gewollt hat, dass das Schofar benutzt wird. Und Offenbarung kennen wir ja auch, die sieben Posaunen der Offenbarung, die gewaltigen Prophezeiungen und Vorhersehungen, die mit diesen Posaunenklängen zusammen sind. Ja, und die heißeste Situation kommt noch, die habe ich eben erwähnt. Die ist zum Beispiel beschrieben im 1. Thessalonicher 4,16. Aber am klarsten beschrieben ist es noch im Alten Testament, im Sacharja 9,14. Und da heißt es im Sacharja 9,14, der Herr selbst wird über ihn erscheinen, wie der Blitz schießt seinen Pfeil dahin. Gott, der Herr, bläst ins Horn. Er kommt in den Stürmen des Südens. Im 1. Thessalonicher steht es nicht ganz so klar, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Es gibt noch ein paar andere Stellen. In Matthäus ist eine, im 1. Korinther ist auch noch eine Stelle. Aber im klarsten sagt es dem Sacharja aus, Gott, der Herr, bläst ins Horn. Das heißt, Gott hat es geblasen, Gott hat befohlen, wann und wie und wozu es zu blasen ist. Gott hat seinen Propheten gesagt, benutzt es in verschiedenen Zusammenhängen und Gott wird es wieder blasen. Jetzt sagt mir einer, das wäre kein heiliges Instrument. Und das ist, das Schofar ist auch das einzige Instrument, von dem die Bibel erwähnt, dass Gott ein Instrument in welcher Art und Weise gespielt oder geblasen hat. Und so ist es für mich und auch für die, die wirklich damit befassen, wirklich ein heiliges Instrument. Und darum behandle ich meinen Schofar entsprechend und ich denke, sollte jeder Schofarbläser auch so behandeln. Das ist einer der Gründe, warum ich mein Horn meistens in einer Hülle habe. Der andere Grund ist, dass ich glaube, dass die meisten Hörner persönliche Hörner sind. Bei uns in Imst kam mal jemand angereist, eigentlich waren es gleich zwei Männer mit ihren Frauen, die wurden Schofar. Die haben einen Auftrag bekommen von Gott, Schofar zu blasen. Und der eine hat dann gleich abends, wie sie angereist kamen, die Störner angeschaut, hat sich eins ausgesucht und war aber noch nicht so ganz sicher. Herr, ist es tatsächlich mein Horn? Hat dann abends so diesem Herrn hingelegt im Gebet und dann sagt der Heilige Geist ihm, es steht dein Name drauf. Wie steht mein Name drauf? Doch, doch. Auf dem Horn, das du hast, ich hatte ihm erlaubt, das Horn mit auf ein Zimmer zu nehmen, und doch steht dein Name drauf. Hat er das angeschaut, also vier auf dem kann man es nicht mal so gut erkennen, so gut doch vielleicht hier nachvollziehen. Hier sieht man diese Maserung des Hornes, so wie es ursprünglich war. Hier, das ist noch ein ursprüngliches Horn, da kann man vielleicht noch eher erkennen. Aber da waren ganz klar die Initialen seines Namens drauf zu erkennen. Ganz klar erkennbar. Und dann hat er am nächsten Tag hat er das uns gezeigt. Und ein anderer Mann, der auch einen Schofar hat, hat sein Horn untersucht und fand auf seinem Horn auch seine Initialen. Das heißt jetzt nicht, dass auf jedem Horn seine Initialen drauf sind. Aber das war für mich ein Zeichen, dass Gott wollte, dass diese Männer dieses Horn haben. Und darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, und die Erfahrung haben mir andere bestätigt, dass wenn ich mein Horn aus der Hand gebe oder gegeben habe und habe andere mit blasen lassen, geht ein Stück von meiner Salbung verloren. Geht ein Stück von meiner Autorität geht verloren. Ich spüre das. Es tut mir nicht gut. Das letzte Mal, wo ich jemanden mit habe blasen lassen, war ein messianischer Jude, der selber Schofar bläst. Es tat mir nicht gut. Ich habe Buße getan darüber. Und wir kennen eine Frau, wir haben sie kürzlich wieder gesehen, die hat sich das Horn abschwatzen lassen. Lässt sie mich mal gerade, ich möchte auch mal, ich weiß nicht was im Einzelnen. Auf jeden Fall, sie hat aus Menschenfurcht, würden wir Geist sehen, sprechen, aus Menschenfurcht hat sie dem erlaubt zu blasen. Und sie konnte ein halbes Jahr nicht mehr blasen. Dann war sie dann bei uns und ich habe ihr die Lehre gegeben und sie hat Buße getan. Sie ging am nächsten Sonntag, die waren mitten in der Woche, war sie da, ging sie nach Hause und sie hat dann quasi Wunder erlebt. Sie ist eine der Leiterinnen der Gemeinde und trotzdem hatte sie, obwohl sie eine Leiterin war, vom Pastor nicht die Erlaubnis bekommen zu blasen. An diesem kommenden Sonntag, mitten im Lobpreis, unterbricht der Pastor. Er hat den Eindruck, wir sollten jetzt das Jubeljahr ausrufen. Wie wird das Jubeljahr ausgerufen? Mit dem Shofar. Er wusste, die Frau hat ein Shofar. Dann hat sie aufgefordert, geht schnell, hol das Shofar. Sie ist ins Auto gerannt, hat das Shofar geholt und hat geblasen. Die Lobpreisleiterin, seine Ehefrau von dem Pastor, bricht zusammen auf der Bühne, bekommt ein Herz, eine Liebe für Israel, wie noch nie da gewesen. Und in dieser Gemeinde ist daraufhin so, wie so eine Art Erweckung ausgebrochen. Weil diese Frau Buße getan hat, aber sie war auch im Gehorsam, da kommen wir später nochmal drauf zurück, dem Pastor gegenüber. Sie hat nicht geblasen, obwohl sie auch selber Autorität hatte, hat schon Pastor untergeordnet, hat nicht geblasen. In der Gemeinde, ja. Ne? Aber weil sie alle die Schritte, die eigentlich richtig sind, nach meiner Meinung, auch nicht nach meiner Meinung, hat dann Gott wirken können. Ne? Und das war für mich wiederum ein Zeugnis. Und wieder andere haben mir auch dasselbe bestätigt. Gib dein Horn nicht aus der Hand. In der Regel. Es gibt auch Hörner, die gehören dem Hauskreis, die gehören dem Gebetskreis, die gehören der Gemeinde. Okay, kein Problem. Aber ich sage, wenn du irgendwo ein Horn siehst, fass es nicht gleich an, versuch es mitzublasen. Denn es kann sein, dass es das Horn jemand gehört, der es nicht möchte. Wir haben die Woche haben wir eine E-Mail bekommen von jemand, der war auf einem Fest. Und da lag auch ein Horn. Mit dem Zettel drunter, bitte nicht berühren. Da hat er dann nachgefragt, das war ein Horn von mir. Der Besitzer vom Horn hat meine Lehre bekommen und hat das umgesetzt ins Praktische. Ne? Und ich habe so viel Bestätigung darüber, dass es wirklich ein persönliches Horn ist. Und viele, viele, noch viel mehr haben mir inzwischen bestätigt, wenn sie ein Horn ausgesucht haben. Sie wussten genau, nachdem sie das Horn in der Hand hatte, das ist mein Horn. Es gibt keinen Zweifel. Es ist mein Horn. Das kann sein, übers Fühlen, teilweise übers Hören. Eine Frau sagte, ich habe einen Ton im Ohr. Dann hat Gott mir ins Ohr gegeben und diesen Ton, den suche ich. Und er hat dieses Horn gefunden. Ja.
Genommen, hat sofort einen Ton rausbekommen, so einen klassen Ton. Und andere waren interessiert und haben gesagt, oh, lass mich auch mal ausprobieren. Die haben keinen Ton rausbekommen. Da wusste sie, das ist mein Horn. Hoffentlich nehmen die das jetzt nicht, haben sie auch nicht genommen. Nur sie kriegte da raus was.
Genau. Und darum habe ich mein Horn in einer Hülle und einfach teilweise aus praktischem Schutz. Mir ist schon mal passiert, dass das Horn runtergefahren ist. Und das ist ein äußerlicher Schutz. Aber auch eben, dass niemand Fremdes ohne Erlaubnis das Horn nimmt. Ich habe erlebt, ich habe das Horn hingelegt, habe mich rumgedreht, habe irgendeine Arbeit gemacht und hinter meinem Rücken nimmt jemand das Horn und bläst damit. Ja, das war das letzte Mal, dass ich das Horn ohne Hülle hatte. Da habe ich dann schnell mir eine Hülle gemacht. Ja, und
das ist eine Geschichte mit Fahnen. So ein Ditzingen, die haben ganz starke Salbung auf Fahnen, der hat es hingelegt in der Pause. Da kommt jemand, ohne zu fragen, und greift eine Fahne.
Die goldene Fahne, die für Heiligkeit war.
Die fängt an zu schreien wie am Strom und kriegt die Fahne nicht mehr aus der Hand. Dann kam die, der was gehört hat, ganz ruhig und souverän, hat die Fahne aus der Hand genommen, die Hand geöffnet und gesagt, tu das nie wieder.
Was Ähnliches haben wir auch über Shofar gehört. Da hat jemand auch unberechtigt das, nicht mein Horn, von einer anderen Frau, unberechtigt das Horn geblasen und den hat es in eine Ecke reingefeuert. Dann hat's, ich weiß nicht, wie viele Meter, das hat sich jetzt mir nicht berichtet, aber dann hat es richtig durch den Raum gefeuert, in die Ecke rein. Und also da ist, wenn da unberechtigt was passiert, also ich weiß nicht, was mit dem Mann war, dass von Gott so, oder von, ich weiß nicht, von Gott, denke ich, so berührt wurde, dass er in die Ecke geflogen ist, was da dahinter steckte. Das weiß ich jetzt nicht, aber unberechtigt mit dem Schofar blasen, und das sollte man nicht tun. Es tut einem nicht gut. Wer darf blasen? Männer und Frauen. Auch Kinder. Wir haben schon einige Hörner auch an Kinder abgegeben, sofern sie, aber sofern gilt natürlich auch für Erwachsene, sofern sie verstehen, es ist kein Spielzeug. Wenn ich auch bei Erwachsenen merke, das ist nur, ich weiß nicht, Prestige oder Unreife, dann rate ich auch davon ab, uns einen Schofar zu kaufen. Aber auch Kinder können in Vollmacht beten, genauso können sie in Vollmacht Schofar blasen. Auch da haben wir wunderbare Zeugnis, wie die Herrlichkeit Gottes kam, nachdem die Kinder mit Erlaubnis des Vaters das Schofar geblasen haben.
Und wo ist der Mann, der Schofar bläst? Im Vorfeld schon. Oh. Ist der da? Und da hat die. Nee, der ist gerade in Rumänien. Das war letzter. Wir waren auch in Rumänien. Und da sagt er, ich komme aber nach Imst. Und Gott hat uns 2 Tage, bevor wir losfahren wollten, gesagt, wir hatten keinen Frieden mehr, diese lange Reise zu machen, sondern wir haben sie gekürzt. Und dann kamen wir zurück und der Junge war da. Er hat gesagt, ich wusste, ihr kommt. Und dann hat er sich einen Schofar ausgesucht. Und sagt, er weiß, er muss Schofar blasen. Hat die Lehre gehört, super, hat einen Schofar bekommen. Und dann ein paar Wochen später haben wir gehört, du, der hat für seinen Therapeut, einen Krankengymnaster, gebetet. Und da war dann eine riesen Gebetserhörung, die sein ganzes Leben verändert hat. Und wusste, dieser Junge hat nämlich gebetet und Schofar blasen. Ist auch Christ, gell? Der Therapeut muss dazu sagen. Aber da ist was Gewaltiges passiert. Und er setzt das ganz gezielt an. Wie alt? 11 Jahre?
11 Jahre, ja. Also vor einem Jahr, also jetzt ist er 12. Aber es sollte in der richtigen Haltung gegenüber Gott geblasen werden. Das ist die Grundvoraussetzung. Und darum ist mir das, was Rosemarie heute Morgen gesagt hat, so wichtig. Und das habe ich dann bei jedem Seminar, wird das vorweg vor dem Schofar-Lehrer und Schofar-Probieren gestellt. Denn wir wissen genauso aus unseren Gebeten heraus, Gott ist kein Instant-Gott. Dreimal blasen oder dreimal beten und Gott tut das und das und das. Ne? Das funktioniert beim Schofar genauso wenig wie beim Beten oder beim Flaggenschwenken oder was auch immer. Das ist beim Schofar genauso wie mit den anderen Dingen. Ne? Aber das ist jetzt der wichtige Teil für mich. Warum blase ich das Schofar? Was ist das Ziel meines Blasens? Jetzt kommen wir nämlich zum Thema Autorität. Wenn ich blase, blase für meine Frau, meine Familie, mein Zuhause, habe ich jederzeit die Autorität und die Vollmacht zu blasen. Blase ich aber auf dem Berg, blase gegen die bösen Mächte dieser Stadt. Wenn ich nachher hier rausgehe und blase über Ulm, habe ich weder Auftrag noch Vollmacht und bin ungeschützt. Denn wir kennen alle die Stelle in Epheser 6, wo Rosi hat es ja auch erwähnt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und so, wir müssen uns bewusst sein, wenn ich blase, dass ich mich möglicherweise in Herrschaftsbereiche hineinbegebe, wo ich keine Autorität und keine Vollmacht habe. Und wenn ich jetzt, du bist ein überregionaler Leiter, ein überregionaler Leiter kann jetzt auch im überregionalen Bereich geistige Autorität wahrnehmen und hat geistige Autorität und kann auch entsprechend den Auftrag geben oder selber blasen. Aber auch deine überregionale Autorität ist begrenzt. Wenn du jetzt anfängst für Mächte über Europa zu beten oder zu blasen, hast du gegen Mächte und zu blasen hast. Genau. Ne? Und so ist es die große Frage: Was ist das Ziel meines Blasens? Blase ich für mich? Blase ich für meine Familie, meine Gemeinde? Oder für was blase ich? Und habe ich in diesem Bereich Autorität? Habe ich in diesem Bereich über Menschen oder Situationen Autorität, um irgendwas zu tun? Und wenn ich da ein Nein habe oder ein Vielleicht, dann sollte ich in diesem Bereich nicht blasen. Eine andere Sache ist es, segnend zu blasen. Wir haben den Auftrag zu segnen. Wir können unseren Bundespräsident segnen, wir können unseren Bundeskanzler, wir können Europa segnen, wir können den Ariel Sharon segnen. Ne? Das dürfen wir. Ich kann auch segnend blasen. Oder ich kann auch blasen, proklamieren, Herr, du bist der Schöpfer dieser Welt. Herr, du bist der Schöpfer von Neu-Ulm, du bist der Schöpfer von Deutschland, du bist der Herr über Deutschland. Das ist ein Segnen, ein Proklamieren, und das darf ich. Aber wenn ich gegen geistige Mächte angehen möchte, da muss ich mir wirklich überlegen, habe ich die Autorität? Und da ist das, was du aus Griechenland erzählt hast, das ist ein Zeugnis dafür, dass man in diesem Bereich sehr, sehr vorsichtig sein soll. Und ich denke, dieser Mann hat in Griechenland geistige Mächte angegriffen, ohne Schutz zu haben. Achso, das wollte ich eben noch sagen. Epheser 6, ich fiel eben nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Wir kennen die geistige Waffenrüstung. Was schützt den Krieger von hinten? Steht nicht in der Bibel.
Ja.
Richtig. Aber was schützt mich trotzdem von hinten? Die Autorität, die hinter dir steht. Die Autorität. Es kann die Gemeinde sein, es kann mehr sein. Na, und darum nicht ohne Autorität in einen geistigen Kampf gehen. Ich denke, das gilt nicht nur für Schofarblasen, das gilt für jede Art von geistigen Kampf. Ja. Und darum ist es so wichtig, unter Autorität zu gehen. Und im Gehorsam. Wenn dein Pastor dir sagt, ich sehe nicht ein, dass du das Schofar bläst, weil du mir noch nicht reif genug erscheinst, du eine Frau bist, dann heißt das nein. Und wenn du von Gott trotzdem den Auftrag bekommen hast, das Schofar zu blasen, heißt das nein. Wenn Gott dir den Auftrag gibt, das Schofar zu blasen, gibt er dir die Möglichkeit. Und wenn der Pastor sagt nein, dann heißt es im Moment mal nein. Das, was Rosi heute Morgen schon gesagt hat, der Auftrag ist richtig, der Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz. Da wird Gott, wie zum Beispiel bei dieser Frau, das Herz des Pastors plötzlich verändern. Warum auch immer, wie auch immer. Durch einen Esel, durch was weiß ich, Amsel, die schreien oder was auch immer. Ja, Gott kann alles benutzen, um unser Herz zu erreichen. Ne? Und aber solange der Pastor oder dein, quasi, wenn du in einem Gebetskreis bist, kann der Gebetskreisleiter sein. wenn der Hauskreis ist, der Hauskreisleiter. Wenn er in dem Bereich sagt Nein, heißt es Nein.
Und ich als Schofarbläser muss gehorsam lernen.
Ja. Ja, absolut. Das sage ich ganz klar. Und wenn ich irgendwo in eine mir fremde Gemeinde gehe, frage ich jedes Mal vorher, darf ich blasen? Und wenn ich zu spät komme, weil Stau war oder wie immer, blase ich nicht. Ja, und wir haben auch leider sehr häufig auch schon erfahren, dass Leiter gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass du bläst. Weil in unserer Gemeinde gibt es auch welche, die blasen da wild rum. Ja? Denn ich muss mir bewusst sein, wenn ich blase. Vorhin haben wir Lobpreislieder gespielt und Rosi hat Lieder gewählt, wo mein Horn, das ist ein D-Dur-Horn, dazu passt. Es gibt Lieder, da passt zwar vom Text ein Schofarblasen möglicherweise dazu, aber da die Lieder manchmal in E-Dur oder in E-Moll geschrieben und gespielt werden, gibt es eine Disharmonie und deswegen blase ich mit meinem Horn, mit diesem Horn nicht. Nehme ich vielleicht ein anderes Horn, wenn ich gerade ein passendes habe, nehme ich vielleicht ein anderes Horn mit einer anderen Tonlage, um dazu zu blasen. Das kann ein Punkt sein, warum es einfach nicht passt, im Lobpreis mit dem Horn zu blasen. Der Text passt wunderbar. Das war jetzt in G-Dur ein Lied, zum Beispiel die Tage des Elia, ne, ist ein G-Dur. Ne? Wenn ich ein E-Dur-Horn habe, dann sollte ich nicht mit blasen, obwohl der Text wunderbar dazu passt. Ja. Ich bin nicht in Musik ausgebildet. Ne? Und ich sage, ich erkenne D-Dur-Lieder daran, dass ich voll mitsingen kann. Da passt zu meiner Tonlage, wo ich mitsingen kann, dann merke ich, aha, hier könnte es auch von meiner Tonlage. Inzwischen habe ich schon ein bisschen geschultes Ohr, aber das ist für mich ein Erkennungsmerkmal. Und des Weiteren kann es noch sein, wie blase ich? Ich habe jetzt relativ ruhig geblasen. Ne? Also wenn man so manchmal die Bläser hört im Lobpreis, wie die kreuz und quer blasen, dann stellt sich einem fast jedem die Haare hoch, auch zu dem Bläser selber. Ne? Und so kommt es dann, dass ich in einer Konferenz zum Thema Israel nicht blasen durfte. Weil die Leute gesagt haben, wenn du bläst, da fangen die anderen auch an zu blasen. Die nicht unter Autorität und in Gehorsam blasen. Oder in Kenntnis blasen. Und da haben sie dann gesagt, okay, wir machen es so, wenn wir wollen, dass du bläst, rufen wir dich nach vorne. Dass ich dann von vorne aus blase. Und gut, es kam nicht dazu, aber das war dann eine Möglichkeit, wo man das machen kann. Aus Angst, dass, wenn wild geblasen wird, der Lobpreis gestört wird. Zerstört wird, regelrecht. Wir kennen ja Situationen, wo man sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Aber das Schofar in der richtigen Anweise, zum richtigen Moment dazu geblasen, ist eine wunderbare Ergänzung zum Lobpreis, eine Freisetzung. Das haben wir schon so oft erlebt, dass es plötzlich ein Durchbruch ist. Plötzlich ist eine Freiheit im Lobpreis da. Eine viel tiefer, viel mehr Tiefe und Intensität wie vorher. Ich denke, es hat alles mit zusammen, mit Gehorsam, Unterordnung und so weiter. Und darum ist mir wichtig, dass die ein Schofarhorn haben, sich dessen bewusst sind. Ne? Es ist also nicht ein Krachinstrument, mit dem ich Aufmerksamkeit erregen möchte, sondern es soll ein Instrument sein, das in dem Fall jetzt den Lobpreis unterstützt und ein andermal Gebetskampf Befreiungsdienst, was auch immer da ist. Bei außer beim Lobpreis ist es dann nicht mehr so wichtig, in welche Tonlage ich blase. Kann natürlich auch ein Lobpreis sein. Es gibt bei manchen Liedern am Ende so einen Jubelruf, wo es denn der Lobpreisleiter das in einen Jubelruf ausklingen lässt, wo die Leute jubeln und schreien. Ne? Da kann ich mit allen blasen. Kann ich mit jedem Horn blasen, jeder Tonlage blasen. Ne? Aber wenn ich gezielt den Lobpreis unterstützen möchte, muss ich verschiedene Dinge einfach wissen und am besten auch beachten. Klar gibt es immer wieder Situationen, wo der Heilige Geist sagt, blas jetzt. Mhm. Na, aber dann wird es auch passen, warum auch immer. Ne? Und auch wenn dann tatsächlich dann 99% der Leute sagen, es war furchtbar, aber eine Person, mindestens für eine Person war es richtig. Und das muss dann auch, dann muss man vielleicht so stehen lassen. Wozu blase ich das Horn? Ich habe schon erwähnt, Lobpreis ist eine der Hauptsituationen, wo ich blase. Ich blase auch im Gebetskampf, im Befreiungsdienst, Proklamation. Ich komme aus Österreich, da war ich auf einige Berge, habe von oben geblasen. Ja, zum Beispiel wie David, die Bundeslade nach Jerusalem holte. 2. Samuel 6, 14, 15. Dasselbe nochmal im 1. Chronik 15, 28. Aber es gibt noch mehr Bibelstellen zum Thema Lobpreis. Zum Beispiel Psalm 98, 6. Gut, ich kann das Schofar nicht als ein eigenständiges Musikinstrument verwenden. Es gibt Leute, die haben ein separates Mundstück und können das dann wie eine Trompete oder Posaune blasen. Das gibt es. Aber hier auf meinem Horn ist vorne ein Ring drauf, aber das ist kein Mundstück, sondern das ist einfach ein Schutz, weil das Horn hat in dem Bereich Längsrisse. Und wenn ich tiefe Töne blase, vibrieren diese Risse und verletzen meine Lippe. Jetzt habe ich da einen Ring drum gesetzt, damit dass diese Vibration immer vorkommt. Also das eigentliche Mundstück ist unverändert. Es ist nur außenrum ein Schutz, der das Rohr, das Mundstück zusammenhält. Und ansonsten ist es aber kein Mundstück. Es ist einfach nur ja, wie eine Bandage, könnte man sagen. Und darum als Musikinstrument kann ich es darum eigentlich auch nicht einsetzen. Es ist einfach ein Instrument, mit dem man ja, Akzente setzen kann. Akzente in diesem Lobpreis. Gebetskampf, ein sehr bekannter Gebetskampf ist halt Jericho. Jericho 6 Tage gebetet, marschiert, am 7. Tag ist plötzlich dann der Durchbruch passiert. Gideons Kampf gegen die Midianiter und Amalekiter, Richter 7, auch sehr bekannt. Aber in 2. Chronik 13, Vers 14, sind die Judäer in einem Gebetskampf. Und dann sehen sie plötzlich dann die Feinde und blasen das Schofar und Sieg ist da. Jetzt habe ich die Tage. Ich muss gerade noch holen. Ich glaube, Moment. 2. Chronik. 13, 14. Hier habe ich in diesem Heftchen interessante Passage gelesen. Vom jüdischen Rabbi Eleazar aus Amsterdam wird erzählt, dass er auf einer Fahrt ins Heilige Land in Seenot geraten sei. Vor Tagesanbruch ließ er seine Leute an Deck kommen und das Widerhorn blasen, wie sie es stets zum Morgengebet zu tun pflegten. Während sie bliesen, legte sich der Sturm. Als der Rabbi später gefragt wurde, ob er insgeheim gehofft hatte, das Schiff auf diese Weise zu retten, wies er das weit von sich. Eigentlich habe er nichts weiter tun wollen, als Gott im Angesicht des Todes die Ehre geben.
Nichts weiter.
Es gibt also inzwischen eine ganze Reihe von, also gibt es wahrscheinlich schon lange, aber die habe ich jetzt gesammelt. Und eine Episode war ein Stamm aus Jemen, die wollten nach Israel auswandern. Oder nach, von Jemen nach Israel auswandern. Und die waren also unterwegs, wurden angegriffen und hatten aber Waffen und konnten sich entsprechend verteidigen. Es waren über 300 Leute, müsste es gewesen sein. Und dann waren sie irgendwann an der Küste und da hieß es, ja, ihr müsst alle eure Waffen abgeben, denn ihr dürft keine Waffen mit ins Land einführen. Und wie sie dann ihre Waffen abgegeben hatten, wurden sie überfallen. Dann steht da, und dann erinnerte sich an die Waffen ihrer Vorväter, Gebet und Schofarblasen. In dem Moment, wo sie Schofar geblasen haben, sind die Angreifer stehen geblieben, ne, weil sie das hatten noch nicht gehört und sind abgehauen. Ne, also das sind jetzt zwei Zeugnisse, es gibt wahrscheinlich noch viele andere, wo während dem Schofarblasen, im Schofarblasen was passiert ist. Und man muss sich aber immer wieder darüber im Klaren sein, das Schofarblasen an sich bewirkt gar nichts, wenn es nicht ein Rufen nach Gott ist und Gott eingreift. Ich kann so lange und mit so viel Salbung blasen, wenn Gott nicht will, dass irgendwas passiert, passiert gar nichts. Und darum ist immer ihm allein die Ehre zu geben, wenn irgendwas passiert. Ja, eine andere Sache, wo es Schofar geblasen wird, ist eine gute Verbindung auch vom Neuen Testament ins Alte rüber oder vom Alten ins Neue. Und zwar ist das dieses Jubeljahr. Übrigens, das Wort Jubeljahr, das deutsche Wort Jubeljahr, kommt aus dem Hebräischen. Das Jubeljahr kommt von dem Wort Jobel. Jobel ist eben dieses 50 Jahre. Alle 50 Jahre wird das Jubeljahr gefeiert. Jubeljahr, Jubelhorn wird es teilweise genannt. Da kommt das Wort, deutsche Wort Jubeljahr her. Und das habe ich auch das erste Mal so in dieser Form gehört. Und was passiert denn im Jubeljahr? Jesus hat selber darüber schon gesprochen, in Lukas 4. So kam er, also genau, Lukas 4, jetzt 16 bis 21. So kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkündige und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das ist das 50. Jahr. Was heißt das, den Gefangenen die Freiheit auszurufen? Was machen die im Befreiungsdienst? Wir geben den Gefangenen die Freiheit wieder. Was machen wir, wenn wir auch im Befreiungsdienst den Menschen quasi wieder Lebensfreude geben? Wir geben ihr Eigentum zurück wieder. Sie kommen wieder in ihr Eigentum zurück. Wenn sie wieder Lebensfreude kriegen, teilweise werden auch durch Befreiungsdienste Bindungen, die Finanzen blockieren, freigesetzt, dass die Finanzen wieder zurückkommen. Das ist alles heute in dem Dienst, den wir tun. Und das ist das, was mit dem Jubeljahr zusammenhängt und was auch Jesus damals proklamiert hat. Ja, in 3. Mose 25, was wir vorhin schon mal hatten, aber diesmal Vers 10. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen. Und ihr sollt im Land Freilassung für alle seine Bewohner ausrufen. Ein Jubeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet wieder jeder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Ja, nochmal quasi eine Art Übersicht. Früher wurde es geblasen zur Krönung der Könige. Ein Beispiel, 2. Chronik 23, Vers 11 bis 13. Was ist heute die Krönung der Könige? Es ist unser Lobpreis, wo wir Jesus anbeten als König aller Könige. Früher wurde es geblasen im Fall des Alarm, Jeremia 6, 17. Und nochmal Jeremia 6, 1. Das heißt, das ist heute unser Wächter auf der Mauer Dienst. Unser Wächtergebet. Damals wurde es als Kriegsruf verwendet. Jeremia 6, 1 wieder. Das ist das, was wir heute Befreiungsdienst machen. Als Siegesruf, 2. Samuel 2, 28. Wieder der Lobpreis. Sammelruf. Nehemia 4,14 wurde es als Sammelruf verwendet oder als, wenn es geblasen wird, kommt zusammen. Gut, das machen wir heute per Handy. Aber was passiert, wenn bei einer Sabotage die Handymasten gesprengt werden? Und die ganze Elektrizität lahmgelegt wird.
Müssen wir uns wieder auf den Hang
verlassen.
Genau.
Ja.
Gehen wir
auf die Berge.
Oder.
Gehen wir hin auf den Berg.
Ich
gehe nicht auf so viel
rundherum.
Oder bei den Festtagen. Die Festtage wurden damals auch mit Schofarblasen eingeleitet. Und heute wird das noch gemacht. Heute gibt es zum Beispiel dieses Fest des Schofarblasens. Rosh Hashanah, heute noch. Ja, das ist das jüdische Neujahrsfest. Sammlung Israels, genau, Sammelruf. Genau, weißt du, die Bibelstelle? Jeremia, ne? Ne, Jesaja.
Ja, das ist was, oder? Ja. Dann will er loslassen.
Ja, das war mir dann wahrscheinlich, wenn es nachher auch in Zukunft macht. Ich
hab's ja gut gehört. Jesaja 27, Vers 13. Liest du es gerade vor? Halleluja. Darum sammle ich zurzeit Funkuhren, um dann jede Gruppe mit einer Funkuhr ausgestattet, sage ich dann, Leute, um 15.20 Uhr exakt blasen wir dies und jenes Signal. Die Signale, das ist meine Vision, lassen wir uns vorher vom Herrn geben. Wir machen vorher, hören das Gebet, haben wir schon praktiziert in unserer österreichischen Vergangenheit, lassen wir uns Eindrücke geben, was ist dran, was sollen wir tun. Und dann auch, welche Signale? Denn da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir kennen 4 Basissignale. Die werde ich nachher blasen. Ich wollte mehr wissen. Was gibt es noch für Signale? Habe ich irgendwann aufgegeben, weil der Herr mir sagte, ich werde dir die Signale geben. Das heißt, es wird irgendwann eine Situation kommen, wo wir zusammensitzen und sagen, Herr, was willst du? Ne? Wir wollen morgen oder heute oder wann auch immer rausgehen und blasen. Wird uns sagen, dann sagen sie, okay Leute, 15.20 Uhr blasen wir dieses Signal, 15.21 Uhr dieses Signal oder was auch immer. Und dann von allen Seiten geistige Kampfführung machen und das, denke ich, gibt dem Geist eine Explosion. Und darum möchte ich exakt, dass von allen Punkten gleichzeitig geblasen wird. Ja. Genau, das ist noch ein Sammelruf von Jesaja. Was war das nochmal?
Jesaja 27,13. Jesaja 27,13. Gerade wenn wir Fürbitte für Israel und auch sie prophetisch herbeibeten, da gibt's, ist biblisch fundiert und an jedem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden und die Verlorenen im Land Asso und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem.
Das ist also auch noch eine andere Bibelstelle zum Thema Sammelruf. Und das ist die heutige Zeit. Die verlorenen werden wieder eingesammelt.
Und wie blasen wir sie aus Deutschland hinaus an zum Ölbau, dass er heimgeht?
Kommt hier, sie sollen ja nach Jerusalem gehen.
Ja, dann müssen wir nach Jerusalem gehen zum
Blasen, also
kommen.
Ja, nee. Geht nach Jerusalem.
Es gibt auch so den schönen Spruch, das Schofar hört man akustisch mit unseren Ohren. Aber was viel wichtiger ist, wir hören es auch mit unserem Herzen. Und dieses Herz wird angerührt durch die Schofarblasen. Und dann kommt diese Sehnsucht. Dann kommt diese tiefe Sehnsucht. Und so gibt es auch Leute, die weit, weit weg von Israel das Schofar gehört haben, habe ich auch Zeugnisse. Und die fingen plötzlich an zu weinen. Die haben einen Schmerz im Herz gespürt gehabt. Juden in Russland, die haben das Schofar gehört und haben einen Schmerz im Herz gefühlt, wo sie fast nicht erklären konnten. Ne? Aber nachdem sie dann erfahren haben, was das Schofar ist, wussten sie, was es ist. Diese tiefe Sehnsucht der Juden, nach heimzukehren. Ja, ich habe auch schon geblasen gegen die Macht der Unwetter. Und es wurde gestoppt. Unwetter hatte seine Macht verloren. Wir in Imst hatten wir ein Seminar mit, ich weiß nicht, 120 Teilnehmer. Und damals wurde das alles noch in einem Zelt gemacht. Und da kam ein Unwetter und wir haben innen gebetet, außen gebetet und Schofar geblasen. Und ungefähr 150 Meter entfernt hat es ein Dach abgedeckt. Ein Blechdach abgedeckt, aufgewickelt.
Boah. Oh mein Gott.
Und ausgetobt. Hier nicht darf, dann hier.
Unser Zelt blieb stehen. Ne? Andere Mal haben wir auch mal geblasen, also das haben wir auch alles schon mal. Und Marsch Kafter, von ihm habt ihr eben schon was gesagt. Wir hatten auch einen Bericht über Schofarblasen und er nennt es auch ein Gebet ohne Worte. Manchmal ist da ein wortloses Seufzen eines schmerzenden Herzens, welches nach seinem geistlichen Schöpfer schreit. Dieses wird in dem Schofarblasen ausgedrückt. Sein durchdringender Ton symbolisiert den undeutlichen Schrei eines befleckten Herzens, das nach Reinigung schreit. Es ist ein Schrei, welche von Gottes Ohren wahrgenommen und verstanden wird. Es ist ein Signalton, welches eine schlafende Seele weckt und sagt, wacht auf, ihr Schläfer, aus eurem Schlaf und kehrt zurück zu Gott. Es ist das Instrument, welches zu uns spricht, wenn keine Worte mehr möglich sind. Das Schofar, an einem Ende schmal, am anderen weit, symbolisiert, dass selbst ein leises Bitten in unserer Welt in den oberen Welten klar und laut zu vernehmen ist. Jetzt kommt noch eine Sache, das ist, denke ich, ist auch einer der Punkte, die wir als Schofarbläser eine Aufgabe haben. Der Teufel hat um uns herum Festungen errichtet, um unser persönliches Leben herum oder in unserer Stadt, unsere Nation. Der Herr ruft uns als Wächter zusammen. Wir werden das Schofar blasen und schreien. Das hat eine symbolische Wirkung. Es muss nicht unbedingt heißen, dass dir danach ist, das zu tun. Es ist symbolisch. Etwas geschieht. Und der Herr sagt uns, dass wir in dieser Wache schreien und zusammenhalten sollen. Diese Dinge haben wir bisher noch nie getan. Für lange Zeit hatten wir unser kleines Freundschaftstreffen, Zeit, um Kuchen zusammen zu essen, ein kleines Gebet zu sprechen, ein paar Lieder zu singen und dann nach Hause zu gehen. Die Gemeinde wird dazulernen müssen und wir sind einer der Prototypen. Gott wird diese Erkenntnis über die ganze Nation verbreiten. Wir müssen zusammenhalten und lernen, einmütig an einem Ort zu stehen und zu schreien. Wenn wir das tun, so gibt es eine Art von Rhythmus. Israel tat es während 6 Tagen und am 7. Tag waren sie angewiesen, 7-mal um die Stadt zu marschieren. Eines der großen Wunder war, dass rund 3 Millionen Juden schwiegen und die Runden marschierten, ohne ein Wort zu sagen.
Eins der 7 Weltwunder. Man weiß, wie viele Juden reden.
Aber diese Situation ist für mich auch ein Zeichen, dass die Priester mit den großen Hörnern geblasen haben. Wenn ich mir vorstelle, rund um Jericho 3 Millionen Juden verteilt, auch wenn sie schwiegen. 3 Millionen Juden, wenn sie gehen, machen sie auch Krach. Und dass sie zu aller selben Zeit das gehört haben, obwohl von einer Stelle aus geblasen wurde, das kann man mit diesen kleinen Hörnern, glaube ich, nicht machen. Das muss man, um es akustisch zu hören. Die geistige Welt hört das auch. Das ist nicht das Problem. Aber die Juden sollen ja hören und schreien. Das, denke ich, kann man nur mit diesen großen Hörnern machen. Das, denke ich, ist für mich eine Sache, ein Indiz, warum ich glaube, dass bei Jericho zum Beispiel die großen Hörner geblasen wurden. Aber das ist, denke ich, ein Zeichen, dass wir als Schofarbläser auch eine Aufgabe haben als Wächter. Und dass wir tatsächlich dann sagen, bei uns nicht. Nicht gerade das noch. Im Alten Testament besaßen die Wächter einen Schofar und mussten hineinblasen, wenn sie die Gefahr erkannten. In gleicher Weise sind wir geistliche Wächter auf der Mauer und wir stoßen ins Horn. Wir müssen Männer und Frauen sein, die nach der Gefahr Ausschau halten und wenn dämonische Mächte auftauchen, blasen wir ins Schofar. Passt auf, der Dämon des Ehebruchs ist dort draußen. Wir sehen Dämonen der Homosexualität aufkommen und wir blasen in die Trompete das Schofar. Wir benötigen gottesfürchtige Männer und Frauen, die sich erheben wie Löwen und sagen, keinen Schritt weiter, Teufel. Du kannst unsere Familie nicht anrühren. Du kannst unsere Kirche nicht erreichen. Du kommst nicht in unsere Stadt hinein. Das ist zum Beispiel Pokémon, Halloween, all die netten Dinge sind also wunderbar. Wir müssen mal aufstehen und sagen, nein. Oder wenn mal ein Priester oder ein Bischof aufsteht und sagt, diese Homo-Ehen lasse ich nicht zu und wieder angegriffen wird, dass man mal hinschreiben und sagen, danke, dass du es getan hast, ich möchte dir ermutigen, es weiterzutun. Dass wir im Praktischen auch Wächter sind. Kürzlich, inzwischen ist es ein paar Monate her, kam ein E-Mail aus dem Bayerischen Wald. Bei uns ist einer, der in der katholischen Kirche arbeitet, einer, der gebürtig aus dem Osten ist, also nicht Osten DDR, sondern China und Indien. Fernöstlich, genau. Mhm. Und der macht spirituelle Dinge in der katholischen Kirche. Die machen, wie haben es genannt? Ja, irgendwie sowas. Ne? Und die haben wirklich Dinge aus östlichen Religionen in die Gemeinde mit Genehmigung der Obersten getan. Und da hat er dann angerufen, das war so ein Wächterruf. Er hat gesagt, wir brauchen Unterstützung. Dann habe ich dann rundherum, ist also niemand gereist, aber rundherum habe ich die Leute angeschrieben oder eigentlich alle Schofar Wächter und habe gesagt, bitte betet zu der Zeit, wo der Wächter und gesagt hat, an diesem Moment ist die Hauptveranstaltung zu diesem Thema. Und dann haben wir dann Deutschland, europaweit teilweise, haben Leute das Schofar geblasen in diesem Moment. Und wir haben ein Zeugnis von jemandem, der wollte auch Schofar blasen an einer bestimmten Stelle, wo er immer bläst. Er hat Gott ihm gesagt, heute nicht da, blase an eine andere Stelle. Hat Gott ihn dorthin geführt, eine bestimmte Richtung hat er geblasen, dann nach Auftrag von Gott. Und ohne jetzt zu wissen, warum, weshalb, wieso. Und am nächsten Tag, als er auf der Arbeit war, kam ein Anruf von einer Frau, die genau in dieser Richtung wohnte, aber weiter weg, als man es hören kann. Aber in dieser Richtung. Und die erzählte, dass sie von ihrem Vater Dinge geerbt hat aus der SS-Zeit, von der sie eigentlich wusste, sie muss es wegschmeißen. Aber sie hat immer gekämpft und an diesem Abend wusste, jetzt tue ich es. Hat also die Dinge vernichtet. Ihr Mann, durch Verletzungen aus der Gemeinde, jahrelang nicht mehr in der Gemeinde gewesen, an diesem Abend sagt er, nächsten Sonntag gehe ich mit. Für diesen Abend hatten sie Schläger angekündigt, um Jugendliche in dem Dorf zu verprügeln. Sie kamen nicht. Weil ein Mann gehorsam war und hat geblasen. Eine andere Frau hat geblasen. Sie hatte während einer Gebetszeit plötzlich den Eindruck, sie sollte für eine Freundin, die, ich glaube, um die 500 Kilometer entfernt wohnt, sollte für sie blasen. Hat sie getan. Und die Freundin hat das Schofar gehört und hat einen Durchbruch bekommen in ihrem Problem. Das sind Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Frau, ich habe in Imst auch fast täglich geblasen. Ich habe mal nur geübt. Und diese Frau war zwar noch in Hörweite vom Schofar, aber doch schon ein bisschen weiter weg. Und sie hört mein Schofar in dem Moment, sie war nämlich auch in einem Kampf, Gebetskampf für ihre Familie. In dem Moment, wo sie Schofar hörte, sagt Gott ihr, dein Gebet ist erhört. Und sie hörte aber dann mein Schofar dann plötzlich so laut, als wenn ich ihr neben ihr stehen würde. Andere Seelsorgetermin war, die waren aber näher dran an mir. Und ich habe auch wieder nur geübt. Und in dem Moment, wo ich geblasen habe, war der Durchbruch in dem Seelsorgegespräch. Die waren also in einer schwierigen Situation. Die wussten keine Lösung. Die Lösung kam mit dem Schofarblasen. Das sind jetzt ein paar Beispiele.
Pass auf, wenn wir noch üben.
Ja, das auch im Üben passiert was. Aber es ist auch im Üben kein Spielen.
Ja,
es gibt also Leute, die sagen, bei jedem Schofarblasen soll man vorher beten. Und ein Stück weit sollte man es tatsächlich tun. Ja, und so denke ich, sollten wir auch als Wächter wirklich auch mal unangenehm sein, unangenehm werden. Das ist auch eine Aufgabe eines Wächters. Wenn er nachts um 2 Uhr schreit, Feueralarm oder da kommt ein Feind, im ersten Moment ist es mal unbeliebt. Ne? Aber das nützt nichts. Wie das praktisch aussieht mit Leserbriefen oder praktischer Unterstützung, das hängt von Situation zu Situation ab. Aber ich denke, mit Leserbriefen kann man sehr viel erreichen. Sollen wir mal eine kleine Pause machen? Ein paar Minuten. Wenn du mein Buch kriegst.